Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2 – Reflexe. Mein Name ist Dagmar Walser und heute können Sie einem speziellen Flop in der Schweizer Theatergeschichte wieder begegnen. Der Berner Theater- und Brecht-Forscher Werner Wüthrich hat die Umstände der Uraufführung von Brechts Antigone in Chur am 15. Februar 1948 untersucht. Aus Anlass des 60. Jubiläums dieses besonderen Theaterevents habe ich ihn im Februar zu einem Gespräch getroffen. So klang es vor genau 60 Jahren, am 15. Februar 1948 in Chur. Dort fand die Uraufführung von Bertolt Brechts Antigone des Sophokles statt. Ein paar wenige Male nur gespielt, von der lokalen Kritik zerrissen, dem Publikum boykottiert, war diese Inszenierung ein Flop. Allenfalls noch ein Theaterskandal. Und doch ist sie eine der bestdokumentierten der Theatergeschichte. So wissen wir zum Beispiel aus einem Radiobericht von 1967, wie es zu der Bühnenmusik kam. Der damalige Direktor des Kurtheaters, Hans Curiel.
Interessant war in Chur dann noch ein Detail. Das war die Herstellung einer Art Geräuschmusik. Wir dachten damals, irgendwie müsste es rhythmisch noch getragen sein durch Geräusche. Und Brecht ging dem Gedanken sofort sehr nach. Und es entstand schließlich die Idee, einem Flügel diese Geräusche zu entlocken. Natürlich nicht durch einen Klavierspieler, der nun da irgendetwas mehr oder weniger Wirkungsvolles spielen sollte, sondern da kam sofort wieder bei Brecht und bei Näher, die machten das zusammen, kam einmal der Basteltrieb, der ja bei Brecht außerordentlich groß gewesen ist, und dann der merkwürdige Sinn für das Material und die Sprache des Materials. Die Konsequenz war, dass wir eines Abends den einzigen Konzertflügel, der sich in Chur befand, im Volkshausen, der gehütet wurde von den Besitzern, dass wir ihn heimlich halb abmontierten. Dass wir die Klaviatur rausnahmen, dass wir die Hämmer eliminierten, dass wir die Dämpfungen wegnahmen und nun mit einigen Hölzern und mit Pinseln und mit sonstigen merkwürdigen Dingen die Saiten bestrichen und aus dem Flügel nun Klänge herauslockten, die nicht die eigentlichen beabsichtigten Klänge des Flügels gewesen sind. Auch da war Brecht der absolut produktive Anführer der ganzen Aktion. Wir nahmen das damals in der primitivsten Weise auf Draht auf. Chur gab es nichts anderes. Bandapparate, wie man sie heute besitzt, existierten, soviel ich mich erinnere, nicht. Und machten dann von dem Draht aus wieder eine Übertragung auf Platten. Diese Platten existieren sogar noch, sind sehr primitiv, aber geben doch einen Begriff davon, wie man sich damals mit der Frage des Geräuschs verhalten hat. Das Geräusch, das eine große Rolle bei der ganzen Abwicklung des Stückes gespielt hat.
Theater ist ein flüchtiges Medium. Abgespielte Inszenierungen sind selbst heute, da wir Videos und DVDs von ihnen machen können, Vergangenheit und damit der Erinnerung übergeben. Nicht ganz so bei Brecht. Durch das Modellbuch zu seiner Antigone-Inszenierung, in dem er zum ersten Mal in seiner Theaterarbeit eine Inszenierung als Modellinszenierung bis in die Details hinein protokollierte, erklärte und mit Fotos dokumentierte, kann man sich selbst heute ein einigermaßen gutes Bild davon machen, was damals in Chur gezeigt wurde. Eine fast leere Bühne, eine Spielhaltung wie bei einer Stellprobe, ein Theater, das sich bewusst machen und aufklären will und auf keinen Fall Illusion erzeugen. Mit den Reaktionen allerdings, die diese Inszenierung ausgelöst hat und wie diese zu verstehen sind, verhält es sich schwieriger. Lange hieß es, Hans Curiel ermöglichte Brecht, der 1947 aus dem Exil in Amerika nach Europa zurückgekehrt war, um vor allem auch seiner Frau, der Schauspielerin Helene Weigel, die seit 15 Jahren nicht mehr auf der Bühne gestanden hatte, in Chur, was für die beiden in Zürich aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich war. Man sagte, dieses Experiment Brecht hätte Hans Curiel in Chur den Posten gekostet. Und man ging davon aus, dass Brecht sich damals längst entschieden hatte, so wie er die Erlaubnis dafür kriegt, nach Berlin und da nach Ostberlin weiterzuziehen. Chur schien nicht mehr als ein Preview für Berlin zu sein, wie Brecht es Ende 1947 in einem Brief an seinen Sohn in New York andeutete.
An Stefan S. Brecht, Zürich, Feldmeilen, Mitte, Ende Dezember 1947. Lieber Steff, ich schicke dir eine Antigone-Bearbeitung, die ich für Helly gemacht habe. Wir werden in Chur, 2 Stunden von Zürich, eine Art Preview für Berlin machen. Benutzt ist die hölderlinische, ziemlich getreue Übertragung aus dem Griechischen. Sie hat etwas Hegelisches, das du erkennen wirst, und einen dir wohl nicht erkennbaren schwäbischen Volksgestus. Die Volksgrammatik geht bis in die höchst artistischen Chöre hinein. Seit dem Edward ist es mein 2. Versuch, aus gegebenen klassischen Elementen eine erhöhte Bühnensprache zu entwickeln. Die Änderungen, die mich zum Schreiben ganz neuer Partien zwangen, sind gemacht, um die griechische Moira, das Schicksalhafte, herauszuschneiden. Das heißt, ich versuche da, zu der zugrunde liegenden Volkslegende vorzustoßen. Du kannst den Versuch am besten beurteilen, wenn du nachsiehst, was mit den Chören gemacht ist.
Doch wie gesagt, die Interpretation solcher Dokumente, so eindeutig sie scheinen mögen, fordert die Brecht-Forschung immer wieder neu heraus. Zwar ist Brechts Arbeit so gut dokumentiert wie kaum eine andere, sein Nachlass quasi komplett veröffentlicht, und doch sieht man heute, dass selbst der wissenschaftliche Blick auf Brecht immer auch ein ideologischer war und dass die Geschichte, die der Westen wie der Osten nach seinem Tod verstehen wollte und konnte, eine zeit- und kontextgebundene ist. Und in diesem Zusammenhang wurde in den letzten Jahren das Experiment Brecht in Chur für die Brecht-Forschung erneut interessant. Der Brecht-Forscher Werner Wüttrich.
Das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war im ganzen Land, in Europa auch, eine Riesenaufbruchstimmung. Und das war auch in anderen Städten der Fall, in Zürich, Basel, Bern auch, aber eben auch in Chur. In Chur ging eine Theaterära zu Ende und sie hatten ein Problem über die Nachfolge des Stadttheaters. Und weil alles kurzfristig sein musste, haben sie einen Theateragenten, Dr. Hans Curiel, in Zürich beauftragt mit der Leitung des Churer Stadttheaters. Er war Theaterproduzent, er war ein Multitalent und hatte während des Zweiten Weltkrieges als Emigrant eigentlich, in Deutschland geboren, ein Auslandschweizer, hatte er eine Theaterproduktions- und Tourneegesellschaft gegründet, um Märchen, Heimat, Schutztheater, auch Kabarets von Zürich aus Tourneen, Gastspiele zu veranstalten. Dieser Hans Curiel ist ein ganz wichtiger Mann gewesen für Brecht. Er war befreundet mit dem Bühnenbauer von Brecht, Kaspar Neher. Der kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Zürich, mit einem Grund, warum Brecht eben dann nach Zürich kam und sich die Schweiz als Residenz außerhalb Deutschlands ausgesucht hat, um von hier sein Theater neu zu lancieren.
Brecht träumte von einem Theaterlabor, einem Ort, an dem er mit seinen alten Partnern und einem jungen, unverdorbenen Ensemble eine neue Theatersprache entwickeln konnte. Eine Ästhetik, die an seine Forschung vor dem Krieg anknüpfen sollte, aber nicht so tat, als hätte es diesen nie gegeben. In Zürich also traf Brecht seinen langjährigen Freund und Bühnenbildner Kaspar Neher und den Theaterproduzenten Hans Curiel, den er ebenfalls schon von früher kannte.
Dr. Hans Curiel war Musiker, war Musikdramaturg, Regisseur und Co-Leiter der Krolloper Berlin. Die wurde von den Nazis geschlossen und dort hatte man für das Musiktheater des 20. Jahrhunderts ganz wichtige Ur- und Erstaufführungen und Experimente gemacht. Das sind alle Namen, die wir heute kennen. Paul Hindemith, Igor Strawinski, Kurt Weill haben dort gearbeitet, Bertolt Brecht, Kurt Weill, eben mit Curiel zusammen. Das war sozusagen die Richtung von Hans Curiel, als er in die Schweiz kam, emigrierte und in Zürich dann versuchte, das Corso-Theater zu leiten. Das Corso-Theater war eine Gastspielbühne und war riesengroß und nicht so geeignet für Experimente, also für Theaterexperimente.
Da kam ihm die Anfrage aus Chur gerade recht. Die Zeit war reif für einen Aufbruch und in erkürzester Zeit entfachte Curiel in Chur ein Theaterfieber, das schnell über die Region hinaus wahrgenommen wurde.
Curiel hat also ganz anderes, junges, experimentelles Theater gemacht mit der Truppe, die von Bern kam, eine freie Gruppe um Vasa Hochmann. Und die kam nach Zürich, hat dort im Neumarkttheater Uraufführung gemacht, neue Stücke, neue Themen und vor allem neue Formen. Und mit diesen Leuten um Vasa Hochmann begann das Kurer-Experiment. Das war im Januar 1946. Und was jetzt niemand erwartet hat, dieses Kurer-Experiment war eine ganz neue Art von Theater, wie es überall in Europa entstand, eine Art neues Volkstheater, verankert in der Region, programmatisches Theater, Curiel sagt, auch in der Provinz, auch außerhalb der großen Städte, der Zentren, haben die Leute Anrecht auf zeitgenössisches, auf engagiertes Theater. Und das schlug jetzt ein. Nach wenigen Aufführungen kam die überregionale Schweizer Presse nach Chur, schaute sich diese junge, wilde Truppe an. Der Theaterfotograf, selber damals jung, gehörte zu dieser Gruppe, Theo von Hoff. Er hat mir sehr viele Hinweise gegeben auf diese Situation damals. Dieser junge, wilde Haufen, die das Theater neu erfinden wollten, haben auf sich aufmerksam gemacht, sowohl in Chur wie auch rasch bei Theaterverlagen, in der Theaterszene, bei der Presse. Und man sprach innerhalb von wenigen Aufführungen in Chur von einem Theaterwunder.
Doch die Tage dieses Churer Theaterwunders waren von Anfang an gezählt. Trotz Begeisterung in der Churer Bevölkerung und der Theaterwelt stieß Curiel und seine junge wilde Truppe, wie sie der Brecht-Forscher Werner Wüthrich nennt, an politische Grenzen. Dem damals privaten Theater fehlte es an Geld. Der Wunsch nach einem eigenen Haus wurde laut, doch die Uhren und Hände, die dem Aufbruch den Rücken hätten stärken sollen, fehlten. Nach zwei kurzen Spielzeiten war die Energie verpufft und das Ende der Ära Curiel eine beschlossene Sache. Zu diesem Zeitpunkt traf der noch Direktor in Zürich Bertolt Brecht.
Das Scheitern des Kurexperiments, des Theaters Wunder unter Curiel in Chur war gerade im Gang, als Brecht im November 1947 in die Schweiz kam. Das war schon finanziell und politisch vorher gescheitert.
Das ist neu. Es war also nicht Brechts Antigone, die das Fass in Chur zum Überlaufen gebracht hat und Curiel den Posten kostete. Im Gegenteil. Er hatte in Chur nichts mehr zu verlieren, als er Brecht anbot, eine Antikenbearbeitung für das Theater zu machen. Und Brecht, natürlich, war nur zu gerne bereit dazu.
Das ist eine neue Erkenntnis, dass Bertolt Brecht nicht nach Chur ging, um dort etwas auszuprobieren, sondern er kam in die Schweiz, hat einen der wichtigen europäischen Theaterproduzenten in Zürich getroffen und hat mit ihm vereinbart, eine Produktion auf die Beine zu stellen mit der alten Crew, Kaspar Nehr, Helene Weigel, Curiel und ganz jungen Leuten, die er eben nach seinen Absichten des epischen Theaters mit ihnen erarbeiten konnte. Hier entsteht jetzt wieder für Brecht typisch ein Theaterlabor.
ein Theaterlabor, um eine angemessene Nachkriegsästhetik zu entwickeln und anschließende Gastspiele in ganz Europa, von eben Berlin bis Mailand. Das war Brechts Vision. Dass er diese nicht im Zürcher Schauspielhaus, wo während des Krieges drei seiner Stücke uraufgeführt worden waren, verwirklichen konnte, hatte einerseits politische Gründe. Die Schweizer Fremdenpolizei beobachtete ihn mit feindlichen Augen. Andererseits, und das war nicht unwichtiger, gab es auch ästhetische Gründe für den Schritt nach Chur.
Und das unterscheidet Chur jetzt ganz entscheidend von Zürich. In Zürich versuchte Brecht das auch mit dem bekannten, berühmten, großen Ensemble des Zürcher Schauspielhauses. Und dort ging das nicht. Zürich unter Leitung von Kurt Hirschfeld und Oskar Welterlin, die hatten während des Zweiten Weltkrieges schon von 1938 an ihren eigenen Stil entwickelt. Man kann das etwas grob nennen, einen psychologischen Realismus. Und dieser Stil wurde dann auch sehr bekannt und exportiert von Zürich aus nach ganz Europa und signalisierte aktuelles Theater von einer ganz bestimmten Richtung. Und jetzt muss ich auch auf die politische Situation hinweisen. Durch das Ende des Zweiten Weltkrieges war Europa geteilt, politisch geteilt, aber auch kulturell geteilt. Und daneben gab es noch einen anderen neuen Stil. Zürich war damals wirklich europäisches Zentrum, stilbildend, nicht nur auf dem Theater, aber eben durch das Schauspielhaus auch auf dem Theater. Und Zürich hat das Schauspielhaus diesen Stil nach Berlin, nach München, nach Wien exportiert. Giorgio Strehler war da und. Daneben gab es politisch-kulturell eine ganz andere Richtung. Und das war aus dem sowjetischen Exil kommend, dieser sozialistische Realismus. Das war auch ein Realismus, aber anderer Art. Und ich denke, als Brecht nach Zürich kommt, Ende 1947, ist das Terrain auf dem Theater in der Kultur abgesteckt. Das ist bereits Kalter Krieg, das ist bereits kulturell diese Zweiteilung, hier sozialistischer Realismus und hier psychologischer Realismus, und Brecht muss sich gedacht haben, das kann es ja wohl nicht sein. Und er wagte es, nochmal eine andere zeitgenössische Ästhetik zur Diskussion zu stellen.
Nun könnte man zurückblickend denken, wo, wenn nicht in Chur? Dort, wo ein junges Ensemble gerade noch für Furore gesorgt hatte. Dort, wo ein aufgeschlossenes Publikum Neuem gegenüber offen schien. Es kam anders. Man hatte von Curiel gefordert, doch einmal einen Klassiker zu zeigen. Und so gab er Brecht den Auftrag, die Antigone von Sophokles neu zu bearbeiten. Doch schon bei der Generalprobe zeigte sich das Testpublikum konsterniert.
Das waren junge Schüler der Kantonsschule Chur, also Mittelschüler, Gymnasiasten. Die waren durch ihre Lehrer, Deutschlehrer, Altphilologen, Griechisch- und Lateinlehrer, eng mit dem Theater verbunden. Und die Anregung, Curiel möge doch einen griechischen Klassiker spielen, kam von dieser Seite, von der Lehrerschaft der Kantonsschule in Chur. Jetzt gehen die jungen Leute hinein und ich hatte das große, große Glück, sie befragen zu können, jetzt, viele, viele Jahre später, wie war das für euch? Ihr wart damals jung, 18, 19 Jahre alt. Ihr habt mitgefiebert, mitgespielt mit Curiel, mit dem jungen wilden Haufen, diesem Ensemble. Ihr wart dabei. Und jetzt kommt wieder ein neuer Regisseur, Mr. Brecht aus Amerika, hat einen Nimbus. Die jungen Theaterleute haben ihn zum Teil sehr verehrt, weil sie ihn noch gekannt haben von seinen Experimenten aus der Weimarer Zeit vor 1933. Jetzt kommt Mr. Brecht nach Zürich, nach Chur, und wir dürfen da mal zu einer offenen Probe. Und die waren einfach geschockt. Man kann es nicht anders sagen. Das war unvorstellbar, dieses neue Theater, diese andere Art Theater zu spielen, das war ein einziger Schock für alle die aufgeschlossen waren, die dieses Ensemble getragen hatten, das verstanden sie nun wirklich nicht mehr, was da abgeht. Also, Brecht hat, um das vielleicht kurz zu sagen, sich von Bühnenbauer eine leere Bühne bauen lassen. Das heißt, es war ein blutroter Rundhorizont hinten, dann war ein Viereck in der Mitte der Bühne, auf den Ecken standen auf Stelen Pferdeschädel, die sie beim Rossmetzger von Chur geholt haben. Und hinten um diese Spielfläche, diese Richtstätte, diese Schädelstätte, waren ein paar Bänke. Und da saßen die Schauspieler und da wurde jetzt gesagt, berühmter Mann angeblich, macht eine Uraufführung. Chur kann sich was einbilden, dass Mr. Brecht nach Chur kommt. Er hat das übrigens selber auch gesagt. Als es Probleme gab, hat er immer gesagt, die sollen froh sein, dass ich nach Chur komme. Er war sich dem, was er wollte, diesem Theaterlabor, das, was er brauchte, war so absolut bewusst. Aber er war vielleicht fast der Einzige. Und jetzt diese jungen Leute, diese Mittelschüler. Das soll die Generalprobe sein. Die haben ja nicht mal einen Vorhang. Wo ist das Bühnenbild? Kein Bühnenbild. Die Schauspieler haben noch die Texthefte mit sich. Was bildet er sich ein? Er sei ein bekannter Mann, wenn er erstmal die Stellproben am Anfang der Probenzeit ist und das soll jetzt das neue Theater sein. Der macht sich unmöglich. Also das war der Schock. Und Brecht, was er eben da experimentiert hat, das war jenseits jeder Erfahrung oder Theaterverständnis der Leute, der aufgeschlossenen Leute damals. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie froh man im Bischofspalast und bei den Konservativen und bei den Bildungsbürgern und bei denen, die das Theater in Chur von Curiel getragen haben, wie froh man war, dass die jungen Leute so entsetzt waren. Es waren vielleicht ganz wenige, die dem etwas abbringen konnten.
Brechts episches Theater war eine Kampfansage gegen jeden Bühnenillusionismus. Sein Theater schockierte. Sein Blick auf die Antike war so gnadenlos gegenwärtig, dass man ihm vorwarf, ein Sakrileg begangen zu haben. Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Nach einer Handvoll Vorstellungen war der Spuk in Chur vorbei. Für die geplante Tournee konnte Curiel kein Geld auftreiben. Das Zürcher Schauspielhaus ließ sich gerade mal zu einer Matinee der Antigone hinreißen. In Zürich fand dort 4 Monate später die Uraufführung von Brechts Herr Puntilla und sein Knecht Matti statt. Brecht inszenierte diese zwar selbst, allerdings unter dem Decknamen des Intendanten. Das Ende seiner Zeit in der Schweiz hatte längst begonnen. Seine Theatervision verwirklichte Brecht mit seinen Mitarbeitern später am Berliner Ensemble und schrieb damit Theatergeschichte. Dass Brecht der Vorwurf der Klassikerverhöhnung, der ihm in Chur gemacht wurde, getroffen hat, zeigt ein Text aus seinem Nachlass. Der Brecht-Forscher Werner Wüthrich hat ihn zusammen mit anderen Unterlagen zur Antigone, die Brecht in der Schweiz zurückgelassen hatte, gefunden.
Im Nachlass ist ein Fragment gefunden worden, in dem Brecht Stellung nimmt zu diesen Vorwürfen von Chur, er hätte mit seiner Bearbeitung der Antigone ein Sakrileg begangen. Ich lese Ihnen das kurz vor. Der Titel lautet »Heilig machen die Sakrilege«. Was die klassischen Stücke am Leben erhält, ist der Gebrauch, der von ihnen gemacht wird, selbst wenn es ein Missbrauch ist. In den Schulstuben wird Moral aus ihnen gequetscht. Auf den Theatern geben sie die Vehikel ab für eigensüchtige Schauspieler, ehrsüchtige Hofmarschälle, gewinnsüchtige Verkäufer von Abendunterhaltung. Sie werden geplündert und kastriert. Also existieren sie noch. Selbst wo sie nur geehrt werden, geschieht es in einer belebenden Weise. Denn es kann keiner etwas ehren, ohne einen gerüttelten Teil der Ehrung für sich selber zurückzubehalten. Kurz, das Verkommen bekommt den klassischen Stücken. Da nur lebt, was belebt. Ein starrer Kult wäre gefährlich, wie das Zeremoniell, das den byzantinischen Hofleuten verbot, die fürstlichen Personen zu berühren, so dass diese in fürstlicher Besoffenheit in einen Teich gefallen, ohne Hilfe blieben. Um nicht zu sterben, ließen die Hofleute sie sterben.
Das war der Brecht-Forscher Werner Wüthrich in einer Sendung, die ich mit ihm aus Anlass des 60. Jahrestags der Uraufführung von Brechts Antigone in Chur im Februar aufgenommen habe. Morgen geht es weiter mit unserer Sommerserie Wiederbegegnungen. In der letzten Sendung können Sie die Engadinerin Leta Semadeni im Gespräch mit meinem Kollegen Hardy Ruhrs hören. Es geht um ihren zweisprachigen Lyrikband Küchengedichte, der im letzten Jahr erschienen ist. Reflexe um 11 Uhr und in der Wiederholung nach den 22 Uhr Nachrichten oder, wenn Sie wollen, auf dem Internet unter drs2.ch. Ich verabschiede mich für heute. Dagmar Walser.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.